Ja, guten Morgen nochmal, auch ganz offiziell von hier vorn. Vor einiger Zeit, als wir noch die normalen Gottesdienste hatten, also vor der ganzen Corona-Sache, da hatten wir mal eine Umfrage gestartet in der Gemeinde über Predigtthemenwünsche. Und dabei kam eine recht lange Liste raus. Und da ich jetzt durch eine Verschiebung im Predigtplan mit einem freien Thema heute dran bin, habe ich mir aus dieser Liste mal ein Thema rausgesucht. Und zwar stand dort das Thema, die Gleichnisse vom Reich der Himmel. Und das ist natürlich ein sehr umfangreiches Thema. Also es gibt viele Gleichnisse zu diesem Thema. Und heute in dieser vergleichsweise kurzen Predigt, weil wir von der Gottesdienstzeit her beschränkt sind, kann ich das natürlich nicht umfassend bearbeiten. Eigentlich könnte man sogar eine ganze Predigtreihe daraus machen über diese Gleichnisse. Aber ich werde zumindest versuchen, einen groben Überblick heute Morgen über dieses Thema zu geben. In Matthäus 13, da finden wir die meisten dieser Gleichnisse vom Reich der Himmel. Dürft ihr gerne auch schon aufschlagen, Matthäus 13. Da stehen 6 Gleichnisse, in denen unser Herr ausdrücklich vom Himmelreich bzw. vom Reich der Himmel, kommt darauf an, was für eine Bibelübersetzung ihr benutzt, lehrt. Also wo er ganz ausdrücklich sagt, das Himmelreich, das ist mit dem und dem zu vergleichen oder mit dem Himmelreich, da verhält es sich so oder so. Diese 6 Gleichnisse aus Matthäus 13 sind die. Einmal das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, dann das Gleichnis vom Senfkorn, das Gleichnis vom Sauerteig, das Gleichnis vom Schatz im Acker, das Gleichnis von der kostbaren Perle und das Gleichnis vom Fischernetz. Und außerdem gibt es im Matthäusevangelium noch mindestens 4 weitere Gleichnisse, in denen unser Herr ausdrücklich einen Vergleich zum Himmelreich zieht. Das wäre noch das Gleichnis vom sogenannten Schalksknecht in Kapitel 18, dann das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, Kapitel 20, das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl in Kapitel 22 und das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, wo 5 Törichte und 5 Kluge dabei sind. So, also das sind diese Gleichnisse, wo es ausdrücklich um das Himmelreich oder um das Reich der Himmel geht. Aber bevor wir jetzt einsteigen in dieses Thema, da würde ich gerne noch mal kurz beten. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben. Danke, Herr, dass du ja auch Gleichnisse gebraucht hast, um uns Dinge klar zu machen. Bitte hilf uns, dass wir die Gleichnisse richtig verstehen. Bitte hilf du mir heute Morgen, dein Wort richtig weiterzugeben. Und hilf uns allen, es auch richtig zu verstehen und in unserem Leben anzuwenden. Amen. Bevor wir über Gleichnisse vom Himmelreich reden, müsste man erst mal klären, was das Himmelreich überhaupt ist. Und von daher möchte ich in der Predigt heute auf diese 2 Fragen eingehen. Einmal, was ist das Himmelreich überhaupt? Und zweitens, was zeigen uns die Gleichnisse über das Himmelreich? Und diese beiden Fragen, die kann man nicht strikt irgendwie trennen. Da kann man jetzt keinen Punkt 1 und Punkt 2 draus machen und Punkt 3 sowieso jetzt nicht, weil das irgendwie zusammenhängt. Das ist Himmelreich, was ist das und was bedeuten die Gleichnisse darüber? Das hängt so zusammen, dass man es nicht irgendwie trennen kann. Deswegen gibt es heute nur einen einzigen Punkt in dieser Predigt, aber in diesem einen Punkt versuche ich diese beiden Fragen eben zu klären. Was ist das Himmelreich und was bedeuten diese Gleichnisse über das Himmelreich? Und wie schon gesagt, es kann nur ein grober Überflug darüber sein. Vielleicht kommen wir irgendwann dazu, dann nochmal ausführlicher darüber zu predigen. Also von dem Himmelreich oder vom Reich der Himmel, da ist nur im Matthäus-Evangelium die Rede. In allen anderen Evangelien, da wird das als das Reich Gottes bezeichnet. Also wir haben es mit eigentlich 3 Begriffen zu tun, Himmelreich, Reich der Himmel und Reich Gottes, die aber alle 3 dasselbe bedeuten. Und wenn wir jetzt vom Himmelreich oder vom Reich Gottes sprechen, dann haben wir da alle irgendwie verschiedene Vorstellungen davon im Kopf. Jeder hat so seinen eigenen Gedanken, was bedeutet das Himmelreich? Die einen, die denken sicherlich an die Herrlichkeit, die Gott für uns vorbereitet hat in der Ewigkeit, wo wir als Gottes Kinder hingehen dürfen, nachdem wir hier gestorben sind. Andere denken an das tausendjährige Friedensreich, das Jesus aufrichten wird, hier auf dieser Erde. Und andere sagen vielleicht, das Reich Gottes, das ist schon jetzt. Und um es gleich vorab zu sagen, alle drei haben ein bisschen recht. Und in diesen verschiedenen Gleichnissen vom Himmelreich, da blitzen diese verschiedenen Aspekte auch drin auf. Schon im Alten Testament, da war dem Volk Israel klar, dass ihr Gott der König der ganzen Erde ist und dass er über diese ganze Erde herrscht. Und ja, Israel hatte auch die Hoffnung, dass Gott durch sie als Volk Israel am Ende der Zeit seine Herrschaft aufrichtet über alle Völker und damit auch dann allen Menschen auf dieser Welt durch Israel sein Heil schenken wird. Zur Zeit Jesu, da haben die Juden ja wirklich darauf gewartet, dass ein neues Zeitalter anbricht. Ein neues Zeitalter, in dem ihr Gott alleine über die vollendete Menschheit herrscht und in dem das Paradies wiederkehrt. Das war die jüdische Vorstellung vom Reich Gottes zur Zeit Jesu. Sie haben also im Prinzip damals schon erwartet, dass das geschieht, was wir als Christen vom tausendjährigen Friedensreich Jesu erwarten. Und um Jesu Verkündigung vorzubereiten, hat Gott ja Johannes den Täufer gesandt auf diese Welt. Und er hat vom Reich Gottes gesprochen. Können wir nachlesen in Matthäus 3, Vers 2. Da sagt er, Matthäus 3, Vers 2, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und natürlich haben dann die Juden erwartet, dass bald genau das geschieht, was sie sich vorgestellt haben. Dass Gott Israel wieder zu Ehren bringt. Sie waren zu der Zeit ja von den Römern besetzt. Dass er durch Israel herrscht und durch Israel über alle Völker der Erde herrschen wird. Und auch Jesus hat mit denselben Worten wie Johannes auf das Reich Gottes hingewiesen. Ein Kapitel weiter in Matthäus 4, Vers 17. Dort steht, von dieser Zeit an begann Jesus die Heilsbotschaft, also das Evangelium, mit den Worten zu verkündigen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und bei Jesus, das sehen wir, da war die Botschaft vom Himmelreich, das war die Mitte seiner Verkündigung. Das Reich Gottes war Dreh- und Angelpunkt in seiner Lehre. Um dieses Reich, da ging es ihm. Das war, ja, was er gelehrt hat, was sein Herzensanliegen war. Aber im Unterschied zu Johannes dem Täufer hat Jesus nicht nur darauf hingewiesen, dass dieses Reich kommt, er hat nicht nur darauf vorbereitet, sondern durch ihn selbst und durch das, was er getan hat, ist dieses Reich bereits angebrochen, hat es angefangen zu existieren unter den Menschen. In Matthäus 12, da lesen wir ab Vers 22 von einer Begebenheit, in der Jesus einen Dämon austreibt. Und daraufhin, also er von einem besessenen Menschen, der, soweit ich weiß, blind war, treibt einen Dämon aus, der Mann kann danach wieder sehen. Und die Pharisäer, die behaupten dann, dass Jesus diesen Dämon nicht in der Kraft Gottes ausgetrieben hat, sondern in der Macht Satans. Sie sagen, er treibt den Dämon durch den Obersten der Dämonen aus. Und daraufhin sagt Jesus dann zu ihnen in Matthäus 12, Vers 28, wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, und davon sind wir Christen ja natürlich überzeugt, dass Jesus eben durch den Geist Gottes gewirkt hat und nicht durch Satan, sondern er ist Gottes Sohn und deshalb wirkt er auch die Werke, die Gott tun möchte. Wenn ich also die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Also er zeigt ihnen, weil diese Wunder geschehen, deswegen ist das Reich Gottes schon hier mitten unter euch. Auch in Lukas 17, Vers 20 und 21, da lesen wir von einer Begebenheit, in der er klar macht, dass das Reich Gottes schon begonnen hat. Lukas 17, 20 und 21, dort steht, als er aber von den Pharisäern aufs Neue gefragt wurde, wann das Reich Gottes käme, gab er ihnen zur Antwort, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichem Gebaren, also nicht mit einer großen Show. Man wird auch nicht sagen können, siehe, hier ist es oder dort ist es. Denn wisset wohl, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Durch Jesus kam das Reich Gottes, das Himmelreich, auf die Erde. Durch Jesus hat Gott der Vater dem Volk Israel und letztlich dann auch allen Völkern dieser Welt das Heil angeboten. Durch Jesus kam Vergebung der Sünden. Da kam die Befreiung von der Neigung zur Sünde, Befreiung von Not und Verzweiflung, Befreiung von körperlichen und seelischen Krankheiten. Jesus hat ja Menschen geheilt, die körperlich oder seelisch krank waren, und er kann das heute noch tun. Sicherlich nicht so, wie das manche Gemeinden meinen, dass man das machen könnte, dass man da eine große Show macht und einen Heilungsgottesdienst veranstaltet und dann Gott zwingen kann, hier in diesem Heilungsgottesdienst jetzt zu wirken. Das glaube ich nicht. Aber dass Jesus nach wie vor Krankheiten heilen kann, davon bin ich überzeugt. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Und durch Jesus können Menschen eine vertraute Beziehung zu Gott, ihrem persönlichen Vater, haben. Durch Jesus ist das Reich Gottes angebrochen. Und Jesus hat durch das, was er auf dieser Welt getan hat, die Dinge, die er gewirkt hat, die Wunder, die er getan hat, hat er das erfüllt, was Jesaja über den Messias vorausgesagt hat. In Matthäus 11, Vers 5, da nimmt Jesus darauf Bezug und sagt, Matthäus 11, Vers 5, Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird die Heilsbotschaft verkündigt. Und das sind Dinge, die Jesaja schon vorausgesagt hat. Werden wir jetzt nicht aufschlagen, steht aber in Jesaja 35, die Verse 5 bis 6 und Jesaja 61, den Vers 1. Dort könnte man das nachlesen. Aber das waren messianische Zeichen, die den Juden eigentlich hätten klar machen müssen, das Reich Gottes ist bereits mitten unter uns. Es hat schon angefangen. Aber leider war es bei den Juden damals so, wie es bis heute bei vielen Menschen ist. Sie hören das Wort vom Himmelreich, aber sie nehmen es nicht an. Und das erinnert uns vielleicht an das Gleichnis vom Sämann, der ausgegangen ist, um seinen Samen auszustreuen, und manches von dem Samen fiel auf den Weg, manches fiel auf den Felsen, manches unter die Dornen und manches auf den fruchtbaren Boden. Und von daher gehört dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld eigentlich auch zu den Himmelreichsgleichnissen, auch wenn Jesus hier nicht ausdrücklich sagt, das Himmelreich gleicht einem Sämann, aber in seiner Erklärung macht er deutlich, dass es hier bei dem Samen um das Wort vom Reich Gottes geht, also um die Verkündigung des Reiches Gottes. Das Wort vom Reich Gottes wird also allen Menschen verkündigt, egal ob sie es annehmen oder nicht. Gott macht da keinen Unterschied. Er sagt nicht, ach ja, bei dem weiß ich sowieso, der nimmt es nicht an, der kriegt es gar nicht erst zu hören, sondern allen Menschen wird das Reich Gottes verkündigt. Und ja, es liegt dann bei ihnen, sich zu entscheiden, ob sie es annehmen oder nicht. Und das Reich Gottes, das Jesus aufgerichtet hat, das ist kein religiös-politisches System, durch das Gott von Jerusalem aus über alle Völker der Erde herrscht, so wie es die Juden damals erwartet haben, sondern das Reich Gottes ist eine persönliche Hinwendung Gottes zu den einzelnen Menschen. Und jeder einzelne Mensch, der ja, das Wort vom Reich Gottes hört, der kann sich entscheiden, ob er sich darauf einlassen möchte, ob er das annehmen möchte oder was ablehnen möchte. Das Reich Gottes ist eine kraftvolle Wirklichkeit, die seit dem Wirken Jesu hier auf der Erde unter den Menschen gegenwärtig ist und die, ja, diese Wirklichkeit, die langsam aber sicher um sich greift. Und diese Wahrheit, dass das Reich Gottes langsam aber sicher um sich greift, macht unser Herr Jesus deutlich in dem Gleichnis vom Senfkorn und im Gleichnis vom Sauerteig. Steht in Matthäus 13, die Verse 31 bis 33. Werde ich euch vorlesen, Matthäus 13, die Verse 31 bis 33. Und ich lese, wie alle anderen Stellen, auch aus der Übersetzung von Hermann Menge. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen so vor. Das Himmelreich ist einem Senfkorn vergleichbar, das ein Mann nahm und auf seinen Acker säte. Dies ist das kleinste unter allen Samenarten, Wenn es aber herangewachsen ist, dann ist es größer als die anderen Gartengewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Noch ein anderes Gleichnis teilt er ihnen so mit: Das Himmelreich gleicht dem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Scheffel Mehl mengte, bis der ganze Teig durchsäuert war. Und ich weiß, diese beiden Gleichnisse, die werden manchmal etwas kontrovers diskutiert. Da gibt es verschiedene Auslegungsmeinungen. Können wir heute leider auch nicht drauf eingehen, auf diese verschiedenen. Ich nehme es einfach jetzt so, wie es da steht, und glaube einfach, dass Jesus uns damit zeigen möchte, dass aus einer kleinen Sache, einer total unscheinbaren Sache, einem kleinen Stück Sauerteig oder einem kleinen Senfkorn etwas Großes werden kann, das dann nicht mehr unscheinbar ist, sondern unverkennbar. Und genauso ist es auch beim Reich Gottes. Das fing an mit einem Mann, mit Jesus Christus. Natürlich wissen wir, er war nicht einfach nur irgendein Mann, sondern er war der lebendige Sohn Gottes. Und dieser eine Mann, unser Herr, Jesus Christus, der hat 12 Jünger um sich versammelt. Und nach Jesu Tod, da haben diese Jünger sich zuerst mal versteckt, dann wurden sie angetan mit der Kraft vom Heiligen Geist und sind dann rausgegangen und haben die Botschaft vom Reich Gottes verkündigt. Sie haben angefangen in Jerusalem, so wie es der Herr ihnen gesagt hat: Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Erde. Und so war es dann auch. Am Anfang Jerusalem, und so hat es sich immer weiter ausgebreitet, sodass es heute Christen auf der ganzen Welt gibt. Auf jedem Kontinent dieser Erde gibt es Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Gott, dem Vater, haben, weil Jesus Christus ihnen ihre Schuld vergeben hat. Und so wurde aus diesem kleinen, unscheinbaren Anfang eine weltweite Sache. Immer noch ein Stück weit verdeckt, kein weltliches Reich, aber doch etwas sehr, sehr Großes. Und dieses Reich Gottes, das wird weiter wachsen. Das wird nicht einfach untergehen, weil nämlich Jesus gesagt hat: Ich will meine Gemeinde bauen. Und der Höhepunkt dieses Reiches Gottes auf dieser Erde, das wird das 1000-jährige Friedensreich Jesus sein und die vollkommene Erfüllung des Reiches Gottes, dass Gott dann wirklich alles in allen ist, das wird dann in der ewigen Herrlichkeit der Fall sein. Sinn also, dieser Begriff vom Himmelreich oder vom Reich Gottes ist vielschichtig, und wir sind mittendrin, wir sind Teil davon. Und bis es soweit ist, dass dieses Reich Gottes in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit seine volle Erfüllung findet, solange das Reich Gottes noch hier auf der Erde ist, da ist für die Menschen noch erreichbar. Und da heißt es in dem Lied, das wir ab und zu singen: Noch dringt Jesu frohe Botschaft in die dunkle Welt. Noch sind aller Orten Boten aufgestellt. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt, dass es einen Weg aus Schuld und Elend gibt. Und was Jesus uns schenken möchte, diese Teilhabe am Reich Gottes, die wir schon jetzt hier auf dieser Erde haben und dann auch in alle Ewigkeit haben werden, wenn wir seine Kinder sind, das ist unendlich viel mehr wert als alles andere, nach was wir streben könnten auf dieser Erde. Und genau davon, dass das Reich Gottes so unendlich viel mehr wert ist, davon handeln die beiden Gleichnisse vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle. In Matthäus 13, die Verse 44 bis 46, findet man diese beiden Gleichnisse. Dort heißt es: Das Himmelreich ist einem Acker, einem im Acker vergrabenen Schatz gleich. Den fand ein Mann und vergrub ihn wieder. Alsdann ging er in seiner Freude hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte jenen Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der wertvolle Perlen suchte, und als er eine besonders kostbare Perle gefunden hatte, ging er heim, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. Noch ist die Zeit, in der man das Reich Gottes eingehen kann. Noch ist die Zeit, in der man alles andere fahren lassen kann und das Reich Gottes ergreifen. Noch ist Gottes Gnadenangebot da, das dem Menschen seine unendlich große Schuld erlässt. Und das so viel mehr wert ist als alles andere. Und davon, dass eine unendlich große Schuld erlassen wird, davon ist in dem Gleichnis vom sogenannten Schalksknecht die Rede. Auch in Matthäus Evangelium Kapitel 18 ist vom sogenannten Schalksknecht die Rede. Und dieser Mann, der hat bei dem König eine astronomisch hohe Summe an Schulden. Die Bibel spricht was von 10.000 Talenten. Und da gehen jetzt die Meinungen der Ausleger auseinander, wie viel Geld es in Wahrheit ist. Ich habe eine Angabe gefunden, dort hieß es, dass ein normaler Arbeiter dafür eigentlich 100.000 Jahre hätte arbeiten müssen, um diese Schuld zu begleichen. Und auch wenn es nur 100 Jahre wären, die man dafür arbeiten muss, geht ja gar nicht. Auf jeden Fall ist diese 10.000 Talente, diese große Schuld, ist ein Bild dafür, einfach, dass diese Schuld unbezahlbar ist. Man kann die nicht zurückzahlen, da hat man keine Chance, es irgendwie zurückzuzahlen. Aber als dieser Schalksknecht den König um Gnade bittet, da erlässt ihm der König diese unendlich große Schuld. Und Luther hat gesagt, dass wir vor Gott wie Bettler sind. So wie dieser Mann, der vor dem König steht. Wir haben keine Chance, unsere Schuld, die wir vor Gott angehäuft haben, jemals zurückzuzahlen. Wir können uns nicht loskaufen von dieser Schuld. Es gibt keine Chance für uns, dass wir es aus eigener Kraft irgendwie schaffen könnten. Aber Gott erlässt uns aus lauter Gnade diese Schuld, wenn wir ihn um Gnade bitten, wenn wir zu ihm umkehren. Natürlich hat dieses Gleichnis auch noch eine weitere Bedeutung, aber darauf können wir heute Morgen leider auch wieder nicht eingehen. Aber Gott erlässt uns eine unendlich große Schuld, wenn wir zu ihm umkehren. Und dabei spielt es keine Rolle, ob wir 6 Jahre alt sind oder 96 Jahre alt. Gott erlässt uns unsere Schuld und er lässt uns an seinem Reich teilhaben. Und genau davon, dass wir zu ihm umkehren können, egal ob wir jung sind oder alt, und dass wir alle die gleiche Teilhabe am Reich Gottes bekommen, davon spricht das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, die alle ihren Lohn bekommen, egal ob sie den ganzen Tag gearbeitet haben oder nur eine Stunde. So gnädig ist unser Gott, dass er jedem, der zu ihm umkehrt, Teilhabe an seinem Reich gibt. Solange die Menschen leben, gibt es die Chance, ins Reich Gottes einzugehen. Sogar der Verbrecher, der mit Jesus zusammen gekreuzigt wurde, der hat sich in den letzten Stunden seines Lebens noch für das Reich Gottes qualifiziert. Nicht, weil er so gut gewesen wäre, sondern einfach darum, weil er auf Jesus vertraut hat und ihn um Gnade gebeten hat. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Aber wenn man meint, dass man sich Gottes Gunst irgendwie erarbeiten könnte, wenn man meint, man bräuchte keine Gnade, man sei ja gut genug, man könnte so am Reich Gottes teilhaben, dann geht es einem wie diesem unglückseligen Mann, der im Gleichnis von dem königlichen Hochzeitsmahl vom Gastgeber auf der Feier entdeckt wird und kein hochzeitliches Gewand anhat, der sich kein neues Gewand hat schenken lassen, sondern der einfach so reinkam in seinen Straßenkleidern. Und dieser Mann, der einfach so sich da reingedrängt hat, der wird dann genommen und wird rausgeschmissen. Und so geht es denen, die meinen, sie könnten mit ihrer eigenen Gerechtigkeit vor Gott bestehen. Das funktioniert nicht. Unsere Gerechtigkeit reicht niemals aus, um vor Gott zu bestehen. Wir brauchen die Gnade unseres Herrn Jesus. Wir brauchen die Kleider des Heils, die er uns anziehen möchte. Und am Ende der Zeit, da wird sich wirklich zeigen, letztendlich herausstellen, wer wirklich zum Reich Gottes dazugehört. Und dazu lehrt unser Herr in Matthäus 13, ab Vers 47, das Gleichnis von dem Fischernetz. Matthäus 13, ab Vers 47. Weiter ist das Himmelreich einem Schleppnetz gleich, das ins Meer ausgeworfen wurde und in welchem sich Fische jeder Art in Menge fingen. Als es ganz gefüllt war, zog man es an den Strand, setzte sich nieder und sammelte das Gute in Gefäße, das Faule aber warf man weg. So wird es auch am Ende der Weltzeit zugehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten absondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird lautes Weinen und Zähneknirschen sein. Und angesichts dieser heftigen, dieser bedeutungsschweren Worte unseres Herrn, da müssen wir uns die Frage stellen, auf welcher Seite stehe ich denn? Gehöre ich zu denen, die sich auf die Wiederkunft des Herrn freuen, die sich darauf vorbereitet haben, so wie die 5 klugen Jungfrauen, die ein Leben mit Jesus leben, die Jesus lieben? Oder gehöre ich zu denen, die sich nicht darauf vorbereitet haben, wie die törichten Jungfrauen, die mitlaufen und die vielleicht nach außen hin eine schöne christliche Fassade haben, die aber innerlich nie vor Jesus zerbrochen sind, die nie wirklich im tiefsten Innern eine Entscheidung für Jesus getroffen haben? Und ich möchte hier niemand seine Heilsgewissheit nehmen, sicherlich nicht. Aber du allein weißt, wie es in deinem Herzen aussieht. Du weißt, ob du bisher allen anderen was vorgespielt hast. Und wenn das so ist, dann nutze diesen Tag heute, um endlich ehrlich zu werden, um Jesus deine Schuld zu bekennen und von Herzen zu ihm umzukehren. Amen.